Ich habe plötzlich keine Luft mehr bekommen. Herzrasen, Schwindel, ein Gefühl im Kopf, als würde ich gleich umfallen. Dazu kam noch diese komische Übelkeit. Den einzigen Gedanken, den ich im Kopf hatte, jetzt muss ich sterben. Ich wollte nur so schnell wie möglich nach Hause. Da angekommen, ging es mir fast schon wieder gut. In den nächsten Tagen hatte sich das immer mehr wiederholt, bis es so schlimm war, dass der Notarzt kommen musste und mir dann eine Imab-Spritze gegeben hatte und so eine Art Valium zum Schlafen. Die nächsten Tage sind immer schlimmer geworden. Ich bin dann auch nicht mehr aus dem Haus gegangen und habe nur noch geheult, weil ich nicht wusste, was los war. Ich habe mich dann in unser Krankenhaus einweisen lassen und von Kopf bis Fuß untersuchen lassen. Nichts. Mein Hausarzt hat mir dann vorgeschlagen, auf eine Mutter-Kind-Kur zu fahren. In dieser Kur wurde festgestellt, dass ich eine Panikstörung und Agoraphobie leide. Gut, das ist jetzt so ein anderer, mehr so ein klinischerer Fall.
Agoraphobie.
Ja, Platzangst.
Ja, ich weiß. Ja, aber große Plätze heißt es doch, ne?
Ja.
Die Klaustrophobie.
Ja, genau. Die Vermeidung großer Menschen auch.
Also viele Menschen auch.
Ja. Ja. Klaustrophobie ist ja das Gegenteil von Fahrstuhl oder sowas.
Ja.
Dass man
hier
in den Fahrstuhl fahren kann.
Gut. Jetzt nur mal ein bisschen einen Schritt weiter. Also es gibt da uferlos viele Beschreibungen. Ich habe selbst in meinen psychologischen Zeiten habe ich das auch öfters gehabt, dass jemand, also das waren dann allerdings ziemlich krasse Fälle von Panikattacken, die halt zu Hause aufgetreten sind. Das war in dem Fall, der mich am meisten beeindruckt hat, so ein 18-jähriges Mädchen, das einfach, sobald es, also nächstes Mal war das ein Kind bester Bedingungen, die Eltern ganz nett, sie Künstlerin, er Psychoanalytiker, sie immer frei in Icking rumgetanzt als frohes Geschöpf, im Weiß gekleidet, voller Erlebnisse, Künstlerszene, intellektuellen Szene, alles bestens, und die wollte sich dann nur immer umbringen. Und die hatte Zustände, wo sie alles Leben nur als Vernichtung erlebt hat. Also alles, was ihr vertraut war, war zugleich sowas, was für sie eine Art Selbstvernichtung war. Die Leute, mit denen sie zusammen war, die Freunde und so, die waren schlagartig Feinde, weil sie einfach nur zu dicht waren, weil die Gewohnheiten zu dicht waren, weil alles Leben, so hat sie es dann halt auch immer geschildert, dass alles, was so den ganzen Tag ausgemacht hat, plötzlich das Gegenteil war von dieser Beziehung, die sie dazu hatte. Die war vorher glücklich mit denen und schlagartig verfeindet. Also das ist für mich so ein ganz typisches Phänomen von dem Prozess, dass das, was gewöhnlich war, plötzlich umgekehrt ist zu einer, ja, ich würde mal sagen, eine verdichtete Lebensfrage, eine verdichtete Art von Isolation. Also letztlich ist in der Lebensangst so eine Isolation drin, die sich aber ganz positiv gestaltet, die jetzt nicht in einer Weise isoliert ist, dass man es empfinden kann, sondern genau im Gegenteil. Eine Isolation, die nicht mehr empfindbar ist, wo die, jetzt in dem Fall die Mutter, das war eine ganz zugängliche Frau, der Vater, der Psychoanalytiker, der war für mich unerreichbar. Aber das war für mich so die interessanteste Begegnung mit Lebensangst, die ich allerdings auch nicht gepackt habe, muss ich sagen. Also das Mädchen war zwar, ich habe mich da eingebracht und vor allem so die Empfindung in dem Haus, die Gewohnheiten, die da herrschen, ein bisschen durchbrochen. Der ging es dann wunderbar gut und die hat mir dann geschrieben, ich habe gesagt, sie muss irgendwie gucken, dass sie ein eigenes Leben, eine andere Wohnung und so findet. Und das hat sie nicht gemacht, stattdessen hat sie befunden, dass das alles ganz toll geholfen hat, was ich gemacht habe. Und hat mir zum Silvester geschrieben und gedankt und was für ein toller Mensch ich wäre und so weiter. Und ein Jahr später war sie tot. Also es sind da Prozesse im Gang. Sie hat sich dann vergiftet. Es sind da Prozesse im Gang, die sind so total von der Seite des Lebens, und stehen so im Widerspruch zu den Phänomenen des Lebens, dass das für mich so der eigentliche Gegensatz ist. Ne? Dass in der Lebensangst eigentlich etwas rauskommt, das sonst nie rauskommen darf oder das sogar sonst in einer ganz verkehrten Weise gelebt wird, also als Show oder als wie auch immer. Gut.
War das eine Schülerin?
Die hatte da gerade ihr Abi gemacht. Ja. Und ja, ich habe halt da auch nicht dann nachgestoßen. Das, die fand sich dann ganz, geht dann so ganz einfach, ja, der Wolfram, der hat das prima gemacht. Und sie war glücklich und weiß der Kuckuck was, und sie war für überschwänglich in allem, und von daher war sie in sowas wie einer Lebensfalle. Das sind jetzt aber so die klinischen Bilder, die gehen bis hin zur Borderline, zum Borderline-Syndrom, wo die ganze, das Ganze nochmal in einer anderen Weise abgewickelt wird. Aber das sind jetzt alles nur psychologische Geschichten dahinter. Da brauchen wir jetzt nicht näher eingehen, weil das ist, wirklich, ist ja jetzt nur ein Beispiel für das, um was es geht. Also in einer genaueren Befassung stellt sich heraus, dass bei solcher Angst es immer um seelisch gegenwärtige Vernichtungsangst geht. Um das Gefühl der Aufhebung eigener Gegenwärtigkeit, weder um eine Existenzangst im ökonomischen Sinn, noch um irgendeine wirkliche Not. Im Gegenteil, eher relativ sorglose Menschen erliegen ihr. Gewohnt, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen, ist es nicht möglich, in diesen Gewohnheiten Argwohn zu entwickeln. Das beständige Aufnehmen und Wahrnehmen überfordert die Selbstgewissheit, die Grundlage der Erkenntnistätigkeit und Kritik, der scheinbar eine Wahrheit entzogen ist, deren Verlust Angst macht, die oft nur noch als Wahrnehmungszustand die Selbstwahrnehmung überkommt. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass alles, nackt und für sich genommen, nichts mehr ist, dass, was wichtig und von Bedeutung war, im Grunde nichts, für die Empfindung vernichtet ist. Wo nichts ist, herrscht Nichtigkeit. Die Angst gilt einem vernichtenden Subjekt, das zu herrschen scheint. So mächtig, dass es Menschen zersetzen kann und sie durch sublime Forderungen und Erfordernisse aus ihrem wirklichen Leben treibt, ihren ganzen Erkenntnisprozess ausfüllt, sie bedrängt, ohne dass sie sich dem gewiss werden können, was mit ihnen wirklich ist und was für sie Wirklichkeit ist. Derweil ist ein solches Subjekt eigentlich sehr objektiv. Es formuliert die Objektivität, die sich in den Lebensgewohnheiten als Häuslichkeiten der Eigenwelt versteckt hat, als das, was Leben lebenswert erscheinen lässt, auch wenn es sonst keinen Sinn zu haben scheint. Darin fügt sich einfach, was nötig ist, um glücklich zu sein. Die Liebe des Alltäglichen als Alltäglichkeit der Liebe. Die erscheint einfach dadurch wertvoll, dass sie Leben möglich macht, wo es leicht schwinden könnte, dass sie befestigt, was ohne besonderen Wert nur los und vielleicht auch nur flüchtig wäre. Ohne klare Lebenswerte scheint jedes wesentliche Verhältnis unmöglich. So, das ist jetzt nur mal bis dahin. Also, was da für mich jetzt mal wichtig war, das ist so, dass man das auf einen Begriff bekommt, wie dass eine Gewohnheit, die sich an eine eigentlich isolierte Lebenssituation anpasst, dass da etwas abläuft, wo, ja, ich habe es jetzt gesagt, kein Argwohn mehr möglich ist, also wo Erkenntnisvermögen auf eine Weise niedergemacht wird, die man durchaus untersuchen kann. Also das wäre dann mehr so die psychologische Seite. Die andere Seite ist die, wieso solche Zustände überhaupt auftreten können. Und da reicht ja nicht, dass man sagt, die Leute sind isoliert und die sind in ihrer Selbstwahrnehmung verwöhnt, also in Gewohnheiten eingebunden. Das ist zwar tragend, das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, aber das Ganze wird sozusagen zu einem Kreislauf dadurch, dass es durch Lebensvorstellungen, durch Lebenspläne und durch Ideologien, also alles zusammengenommen, also sagen wir Lebenswerte, zugleich abgedeckelt ist. Das heißt, das Ganze muss man sich vorstellen, als die Lebensangst ist eigentlich ein Topf, in dem es brodelt vor Angst und Bezogenheiten, die keine sind, die sich ständig aufheben, die ständig Vernichtung erfahren und zugleich auf der anderen Seite einen Lebenswert, der eigentlich das den Leuten auch abverlangt, der ihnen vermittelt, wenn ihr das nicht schafft, dann geht ihr unter. Ihr müsst eure Beziehungen halten, ihr müsst für euer Leben da sein, ihr müsst die und die Bedingungen erfüllen, die und die Fähigkeiten, die und die Flexibilitäten. Also das sind für mich die beiden Momente, um die es geht. Und das zweite Moment ist dann eher so ein Phänomen der politischen Kultur, also Lebenswerte zu erzeugen, die jetzt dafür taugen, dass die Leute in solche Situationen aushalten. Das andere wäre mehr so was, die erkennende Seite, dass Menschen in der Lage sind, durchaus zu erkennen, dass irgendwas in ihrem Leben nicht stimmt, aber dieses nicht herausbringen, weil sie einfach durch die Verhältnisse, in denen sie leben, ständig sich selber verstumpfen müssen. Verstumpfen, verdummen, wie man es auch nehmen will. Also das ist jetzt sozusagen der Ausgangspunkt der Überlegung, was hat Lebensangst und politische Kultur miteinander zu tun.
Ich kann es zum Beispiel nicht so sehen mit der Trennung zur Existenzangst. Das kann sich also entwickeln.
Ja.
Die Grundlage dabei ist auf alle Fälle, also auch nicht nur ökonomisch, sondern eben mit dem, was alles vielleicht passieren kann oder was man nicht schafft oder wo man das Leben versäumt oder sowas alles.
Ja, letztlich stimmt es, ja. Also letztlich ist es so. Nur ist das Problem, dass in diesen Welten, in denen das auftritt, diese Existenzangst praktisch nicht mehr da ist. Das heißt also, natürlich kann man sagen, letztlich steckt er dahinter. Zum Beispiel, was heute wohl die gängige Lebensvorstellung ist, ist die des Neoliberalismus. Das ist eine Vorstellung, in der die Existenz selbst schon gar nicht vorkommt. Das heißt also, Neoliberalismus heißt eigentlich, alle Geschichte, die geschieht, geschieht von selbst. Wir können im Prinzip nur schauen, wie wir dabei mitspielen, wie wir in dem Ganzen, es ist eine Fortentwicklung des Existenzialismus nach rechts, dass wir ein Vertrauen haben müssen in das, dass wir innerhalb der Existenz, so wie sie kommt, wie sie sich ereignet, wie sie gegeben ist, immer und zu jeder Zeit etwas finden müssen, worauf wir reagieren können, und zwar mit Einsatz und auf Erfolg ausgerichtet. Also Neoliberalismus ist sozusagen eine existenzialistische Erfolgsideologie, und wenn damit zum Beispiel jemand lebt, wer das glaubt, dass die Erfolge eigentlich nur dadurch darin liegen, dass wir irgendwelche dubiose Mächte handhaben können. Meistens ist es ja dann doch nur Geld, was man da handhaben kann. Dass dieses ständige Suchen nach irgendeinem Eingriff in eine Möglichkeit zu interagieren, damit irgendwas Tolles bei rausspringt. Die sind ja ständig auf Erlebnistrip, die müssen ständig was bringen, die müssen ständig da sein, die können, das sind so die flexiblen Persönlichkeiten, die sich allem letztlich beugen, um diesen Erfolg irgendwo zu erzielen. Und wenn so eine Persönlichkeit zugleich ein Zuhause hat, in dem das Gegenteil stattfindet, in dem zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, die Beziehung zur Frau und zu den Kindern tatsächlich Bindung erlebbar macht, dann kommt die auch von der Seite her ins Trudeln. Das heißt, es geht eine Schere zusammen zwischen unmittelbarem Erleben der eigenen Lebensräume und der Ideologie, die sie haben, um in der Welt zu sein.
Die bürgerliche Gesellschaft hat ja so ihre Rezepte, dass sie sagt, weiß ich von Unternehmensberatern, also ein Drittel Familie, ein Drittel Gesellschaft, ein Drittel Firma. Mhm, genau. Dann ist dein Leben rund. Mhm. Das ist so das Rezept, was ja irgendwie auch funktioniert.
Und ja, manchmal ja. Oder?
Ja. Ja, es ist
oft, ja. Oft funktioniert.
Ja, ist also irgendwie einleuchten, dass das ganz gut sein könnte, nicht?
Ja.
Und das ist vernünftig auch wieder.
Und die andere Sache ist, also ich kann mir vorstellen, es gibt da so, wie soll ich sagen, auch Probleme, die sind in jeder Gesellschaft da. Zum Beispiel Anpassungszwänge, es werden Standards gesetzt und so weiter. Und das ist überhistorisch, sage ich mal, zum Teil. Ja. Da gibt es bestimmte Ausformungen, darüber müsste man sich dann, was heute los ist, das wäre dann das Spezielle jetzt. Aber
ja gut, also
das also jetzt, Entschuldigung, aber auch jetzt, was heißt heute? Also jetzt sagen wir mal, nicht 80er Jahre, nicht 70er Jahre, nicht 68er, also noch eine Veränderung dieser ganzen Wahrnehmung ja, und Angst, dieser Angst oder so. Also ist es sowieso jetzt, soll es jetzt so behandelt werden auch. Denn es ist ja sehr viel ja schon irgendwie doch eigentlich bewusst geworden, dass sehr viel Angst gibt und Angst im Kapitalismus ist ein Buch und ich weiß nicht was. Also, dass das jetzt nochmal eine andere Ausprägung kriegt, die Angst oder die Lebensangst. Nochmal krasser wird oder
noch ja, die ist, finde ich auch, völlig zeitabhängig. Ja. Also ne, die Lebensangst, die zum Beispiel wir noch hatten, die war völlig anders als die mein Sohn heute zum Beispiel hat. Das ist völlig, das sind zwei verschiedene Welten. Wir hatten eigentlich immer mehr so, dass einer genügen müssen, einer Anforderung, die wir nicht schaffen. Also es war immer mehr gemessen an dem, dass das Leben eigentlich ziemlich verplant erschien, dass man wissen musste, was man werden muss und was der Beruf ist und was an Familie oder sonst wie zu entstehen hat und wie. Also für mich war das zum Beispiel immer mehr so ein Ankämpfen gegen diese Forderung, in einer ganz bestimmten Weise zu werden. Dass wir früher halt gegen unsere Eltern opponiert haben, das war eigentlich das, dass wir uns von dieser bestimmten Weise trennen wollten. Lange Haare und sowas, Symbole, dass einfach die Bestimmung, die für ihnen selbstverständlich war, für uns nicht zählen sollten. Das hat schon gereicht. Da wird man ja heute drüber lachen. Ja? Also wenn einer mit Haaren irgendwie opponiert, da kann man ja nur noch lachen. Und was ich heute mehr so beobachte, ist eigentlich das, die Angst aus dem völlig Unbestimmten. Also eine Angst, die gar nicht mehr sich irgendwie festmacht an dem, was das Sein von jemandem ist, sondern das, womit man sich befassen muss, womit man, was man lernen muss und so, da haben die relativ wenig Probleme. Dafür aber mit dem, dass alles irgendwie umsonst sein kann, also dass die Erfolgslosigkeit schon in ihnen drin hockt. Ja? Das ist mehr eine Angst überhaupt, dass schon alles vorbei ist, bevor es begonnen hat. Das ist, die Frage ist überhaupt, ob der Aufwand sich für dieses Leben lohnt oder sowas ist es dann mehr. Das heißt also, ist natürlich vollkommen zeitabhängig und auch an das gebunden, dass ihnen ja die Klarheit, die wir hatten, gar nicht mehr klar sein kann. Also dass ihnen gar nicht mehr klar sein kann, was sie jetzt tun müssen, um weiterzukommen oder um irgendwelche Grundlagen, wenn sie eine Freundin haben oder heiraten wollen oder sowas, da fehlen ja dann auch Grundlagen. Ne? Das ist also eine ganz andere Art von Problem zwischen dem auf der einen Seite befestigte Lebensverhältnisse eingehen zu müssen, wenn man irgendwie sowas mit sich rumschleppt, dass man etwas auch durchhalten will und wenn man ein Kind kriegen will, dann muss man halt auch eine bestimmte Festigkeit haben und so, dass es alles nicht haltbar ist. Also diese Art von Angst liegt anders als die ich jetzt zum Beispiel hatte. Aber das ist jetzt sozusagen die rationale Lebensangst. Das ist eine, die sich wirklich an dem orientiert, was Sache ist.
Das finde ich, gilt es schon nochmal genauer zu untersuchen, weil zu vor 20 Jahren, da hattest du, wenn du eine gute Ausbildung hast, im Grunde genommen hast du da gut gerade ausgucken können, da war kaum ein Problem. Wer ein Studium gemacht hat, der war dabei. Mhm. Und das ist heute in Frage gestellt. Ne? Und das geht eben, und das geht runter bis in die vierte Klasse mittlerweile. Und damit finde ich schwierig. Da wird schon die Sortierung gemacht und das spüren die, glaube ich, schon irgendwie. Ich kann es nicht.
Also es gibt Umfragen, zum Beispiel bezüglich Arbeitslosigkeit. Und da haben in der vierten Klasse schon 75% Angst, dass sie mehr arbeitslos werden könnten. Also als ich in der vierten Klasse war, wusste ich vielleicht gerade mal, was Arbeitslosigkeit ist und dass es das gibt. Aber das war.
Das wäre vielleicht schöner, wenn man nicht so viel arbeiten müsste, oder?
Ja, genau. Und das war aber auch nichts Persönliches, wo ich jetzt irgendwelche Befürchtungen hatte.
Mhm. Ja, und das hat dann auch wieder den Effekt, dass die dann, die Leute, die den Quali nicht schaffen, die haben sich schon fast aufgegeben, die haben sich schon fast weggeworfen. Mhm. Und verhalten sich auch so. Eben, aber unterscheidet das doch mal, das bin ich ganz klar. Was ist, wo unterscheidet Lebensangst von Existenzangst? Also, das
würde ich vorher auch sagen, weil sich das vielleicht dann daraus entwickelt. Eben die Lebensangst aus nicht, der Existenzangst, aus dem
Planen
und Schwimmen irgendwo in der Existenz.
Ich habe es jetzt vorhin so aufgefasst, dass die Lebensangst zur Existenzangst werden kann.
Nee, das dachte ich jetzt nicht. Also ich meine, Existenzangst ist ja einfach eine Erlebnisweise und Lebensangst auch. Eine Existenzangst kannst du festmachen, dass du Angst hast, deinen Beruf zu verlieren, dass du Angst hast, nicht mehr arbeitsfähig zu sein, dass du Angst hast, krank zu werden. Das sind alles rationale, für dich eigentlich klar fassbare Probleme, die auftreten können, vor denen man Angst haben kann, für die es dann auch Sicherungssysteme gibt, die Versicherungen leben davon. Das ist aber nicht eine Lebensangst in dem Sinn.
Also du meinst jetzt Existenzangst?
Eine Lebensangst ist eine Identitätsangst. Das heißt, du hast Angst, an etwas verrückt zu werden, nicht mehr reinzukommen, keinen Mensch mehr zu finden, weil du absonderlich wirst, weil du verrückt bist oder absurd wirst oder nichts mehr zustande bringst. Also eigentlich ist eine Lebensangst ein Zustand, wo die Wahrnehmungsidentität drauf geht, wo du nicht mehr, wo du an deinen Empfindungen, Gefühlen zweifelst. Das ist eine Lebensangst. Ja. Die Untersuchung wäre die Frage, was hat das miteinander zu tun? Also zum Beispiel beschreiben viele Arbeitslose, dass sie schlagartig depressiv werden, dass sie schlagartig sonderbar werden, dass ihre Liebe hingeht, dass sie nicht mehr in der Lage sind, jemanden richtig zu begrüßen oder mit dem zusammen zu sein. Also das sind alles Sachen, wo man sieht, dass eine Existenz eigentlich etwas getragen hat, was plötzlich schlagartig zu sowas, was man heute halt Psychoproblem nennt. Wobei ich meine, das ist letztlich nur ein Erkenntnisproblem. Das ist kein, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, was Erkenntnisprobleme und Psychoprobleme sind, weil ich einfach keine Psychoprobleme anerkenne. Ich denke, es ist alles Erkenntnisproblem. Aber das ist eine andere Geschichte. Wichtig dabei ist, dass die bisherigen Lebensgewohnheiten zu einer körperlichen Umstellung führen, die Angst macht. Das ist die Lebensfrage. Wer eine Existenzfrage hat, der muss sich nicht selber verändern wesentlich. Der muss vielleicht dazulernen und so, um einen anderen Job zu machen. Aber der hat in dem Sinn nicht das, was man Psychoproblem nennt. Ne? Und das meine ich eben, dass das eine verdichtete Gewohnheit ist, die in der Lebensangst drin ist, die auf zum Beispiel auf dem geregelten Arbeitsverhältnis gründet, dass man immer gewohnt war, jeden Morgen dahin zu gehen und plötzlich entwöhnt wird. Das ist ein ganz anderes Empfinden als der Zustand, dass man feststellt, ich fliege raus und jetzt muss ich einen neuen Job suchen, ich weiß nicht, was ich kriege und das kann beschissen werden. Ja, das ist eine ganz reale Angst.
Geht aber auch andersrum. Also wenn ich mich erinnere, in meiner Lehrzeit bist du ja erstmal konditioniert auf einen 8-Stunden-Arbeitstag. Und das war eine heftige Disziplinierung. Das war nicht einfach. Draußen schien die Sonne und ich musste da irgendeinen Scheiß machen. Und das hat auch was mit mir gemacht.
Ja, ja.
Kannst du nicht mal auseinandersortieren.
Das kann man gut beziehen auf das, wie es umgekehrt ist. Ja. Also das ist die Gewöhnungsphase und hinterher die Entwöhnungsphase. Du hast dein Leben auf was eingestellt, bist es gewohnt, dass du immer für irgendeinen Zeitaufwand da bist, einen Zeitablauf da bist und du fragst irgendwann gar nicht mehr, wie viel Uhr es ist, du stehst auf und gehst zur Arbeit.
Und du weißt gar nicht mehr, wie wärst du eigentlich ohne deine ganze Geschichte geworden? Nicht? Was bist du denn eigentlich? Was ist denn von dir noch da?
Ja, das ist so eine Art dass gar nichts mehr hinterfragt werden kann, weil man sich so Also man hat dann auch diese Lehrzeiten hat man früher auch richtig brutal in der Richtung gemacht, ne? Dass man gesagt hat, der muss jetzt erstmal 2 Jahre knechten, bevor er überhaupt einen Pups machen darf. Und wir sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du dich hier mal äußerst. Also es war wirklich auch ein bisschen anders noch. Aber ich meine, diese Lebenseinstellung, dieses Einstellen meine ich nicht als Haltung, sondern dass jemand darauf getrimmt wird, in der und der Kontinuität das und das leisten zu müssen, das ist ja eigentlich heute so gut wie weg, wenn ich das richtig weiß. Auf jeden Fall ist es nicht mehr. Nicht?
Das ist anders.
Also, soweit du in irgendwelchen Angestelltenverhältnissen musst du das doch genauso bringen.
Ja, ja, aber nicht mehr so als pädagogisches Verhältnis. Es ist nicht mehr so, dass du einen Meister hast, der jetzt dich beobachtet und dich dann trimmt und sagt, der war heute schon wieder ein bisschen zu aufmüpfig, der wird heute mehr kehren, der muss heute mehr das und das machen. Also diese Verhältnisse sind irgendwie raus.
Die sind raus. Aber dafür ist es jetzt so, wenn du bitte schon irgendwo einen mittleren Job haben willst, dann musst du. Früher konntest du dich dahinter deiner Arbeit verstecken. Du hast deine Arbeit gemacht und warst dann aus dem Schneider. Heute musst du das noch richtig verteidigen, und zwar mit Begeisterung, was du machst. Da kannst du dich nicht mehr verstellen und sagen, ja, mach mal hier, erzählt mal so, so habe ich ja reagiert, schreckenweise. Aber wenn du heute nicht das erzählst, was gefordert ist und das auch dann den anderen vermittelst, dann war es das.
Ja, ja.
Und das ist so.
Also es geht viel mehr in die Person rein. Ne?
Ja, das habe ich auch so mitgekriegt, wenn die so Bewerbungstrainings anbieten, dann läuft es da so ab. Also mit welcher Massivität du dich da identifizieren musst mit der Sache und das vor allem hertragen und deine Motivation rausstellen und so weiter. Also das ist so normal.
Ja, das muss aus voller Seele kommen, sonst wird das auch nicht geglaubt.
Es geht immer tiefer. Also früher waren das nur so in den Führungsetagen, so musste man ja auch immer ein bisschen das Gesicht ziehen und machen können, wie der Kunde es will, und musste sich völlig verdienen, bevor man überhaupt über eine Sache reden konnte. Aber das geht halt jetzt in unserer Gesellschaft, die Dienstleistungsgesellschaft ist, da geht das tief rein in das Befinden der Leute selber. Die sind schon miteinander im normalen zwischenmenschlichen Verkehr, sind die schon so förmlich, das kannte ich früher nicht. Also es ist eine Förmlichkeit, die sich richtig durchzieht, ja? Wo die gar nicht mehr unterscheiden können, was Fremdheit und Eigenes ist, wo also diese Verwurstelung von wann bin ich sozusagen geschäftsmäßig drauf und verhandel was, oder wann verhandel ich praktisch nichts mehr und könnte mit meinem Nachbarn einfach normal reden. Diese Unterscheidung wird immer unklar, es läuft immer formeller.
Du bist Missionar und gleichzeitig Schauspieler in einer Person, du musst also deinen Auftrag.
Aber damit haben wir jetzt ja schon erklärt, warum zum Beispiel Arbeitslosigkeit so ein Riesenproblem ist.
Ja.
Weil dann gefühlsmäßig sozusagen die eigene Identität wegfällt, obwohl man natürlich was anderes ist als eben sein Beruf.
Ja.
Und das ist nicht mehr in Köpfen drin.
Ja, weil es nicht mehr unterschieden wird. Man könnte ja sonst mit Arbeitslosigkeit auch anders, darüber auch ganz anders reden. Ja,
locker mit umgehen.
Ja, man könnte das auch als irgendeine Art einer gesellschaftlichen Entwicklung mal diskutieren und dabei, also diese Angst um die Arbeit, die hat dermaßen irrationale Anteile durch die Lebensangst, die damit eingebracht wird, dass es eben gar nicht mehr als ein Existenzproblem diskutiert wird. Dass man nicht sagen kann, wie können wir zum Beispiel da rangehen, dass natürlich die Leute, die das Kapital vertreten, das ist doch ganz klar, wissen wir doch, dass die natürlich so viel Zeit von uns wollen wie nur etwas, aber wir machen da nicht mit. Ist ja, können wir ja drüber lachen, wenn so viele Maschinen da sind, die Arbeit machen und wie die Arbeitszeit im Durchschnitt so viel geringer sein könnte. Ja, was ist denn los hier? Ja? Aber diese einfache Position, die läuft nicht, weil das Ganze ein elementar soziales Selbsterleben ist von den Leuten, die sich. Das ist nicht mal mehr so, dass die sich jetzt große Vorstellungen machen, sondern dass sie es gewohnt sind, dass sie in der Arbeit ihre Kontakte finden, dass sie ihre einzige Öffnung aus ihrer Familie heraus oder aus ihrer Freundschaft. Das ist so, wie der Eckhart gesagt hat, diese drei Teile müssen zusammenpassen, und wenn die nicht zusammenpassen, was war das, also Arbeit und Familie und
Gesellschaft irgendwie.
Ja.
Also und das hat sich aber dann nicht so verändert, weil das war ja immer schon so. Also, oder das war lang so, oder ist, ich kenne es so, dass die Identifizierung, Identität da entsteht und mit dem Sozialkontakt über Arbeit, dass das eigentlich das Wichtige ist. Und dass man also zu Hause eigentlich irgendwie versauert und sowieso das
Haus. Ja, aber es war ein Teil dabei, war eigentlich wirklich anders. Und das war zum Beispiel das, dass zu dem Teil die Gewerkschaft dazu gehört hat, dass man dadurch was war, auch die SPD hat dazu gehört. Das war noch etwas, woran man irgendwie mehr geglaubt hat, dass es sowas wie eine eigene Vertretung gibt, in irgendeiner Weise, dass man, kann richtig oder falsch sein, das ist jetzt ganz wurscht, aber das war ein Bestandteil des Lebensgefühls, ja, dass die Arbeit auch in der SPD waren oder sowas.
Dass man jetzt doch noch mehr isoliert ist, also noch nur auf sich geworfen ist.
Ja, auch, dass man nichts mehr glauben kann. Dass diese
keiner schuld ist oder halt in der Richtung, dass man es nicht hinkriegt oder
sowas. Naja, man könnte auch sagen, die Leute sind dadurch weiter, ne? Ja. Glaubt keiner mehr an die SPD, kann auch mal gut sein.
Also was für mich jetzt ein bisschen das Perverse dran ist, man kann es ja als Fortschritt sehen sozusagen, dass die Leute früher sehr viel gearbeitet haben, teilweise noch gar keine Freizeit hatten. Ich meine, das ganze Freizeiturlaubswelt und so, das kam ja jetzt erst auf, seit ja, höchstens 70 Jahren, eher weniger. Und dann kann man das ja in dem Sinne als Fortschritt sehen. Das Perverse für mich daran ist jetzt ja, dass viele teilweise mit ihrer Freizeit gar nichts anzufangen wissen. Sie wollen ja immer mehr Freizeit und sich immer mehr selbst entfalten und selbst wahrnehmen und sonst noch was, was sie selber definieren. Aber viele stehen da teilweise erstaunlich allein in der Welt und die zieht es eher wieder zurück zum Arbeitsplatz. Also auch dieses zurück zu wieder mehr arbeiten, um wieder mehr Identifikation zu haben, um sich wieder sicher und aufgehoben zu fühlen. Das ist schon ein Trend, den ich irgendwie so merke. Und da denke ich mir eigentlich, das könnte auch anders laufen. Weil für mich ist dieses, ich kann nichts mit meiner Freizeit anfangen, eigentlich ein Anstoß daran, dass irgendwas insgesamt absolut falsch läuft.
Genau.
Und jetzt aber wieder zu sagen, gut, dann arbeite ich mehr, dass es wieder sicherer wird, in Anführungszeichen, ist ja wieder ins Schneckenhaus zurückzukriegen.
Arbeit ist auch eine Krücke. Ne? Also, oder wird so.
Aber es wird ja in dem Fall als Schütze empfunden.
Ja,
ja, das ist auch genau das Thema mit der Lebensangst, ne? Warum das Thema eigentlich sehr wichtig ist, dass man sagen kann, es gehen ganz andere Faktoren mit rein, als die, die sachlich vorgegeben werden. Also, das findet ja oft statt. Es ist ja ganz geläufig, dass die Männer sagen, ich muss noch arbeiten und so, damit sie nicht nach Hause gehen, weil zu Hause irgendwas schlecht läuft. Okay, aber so ähnlich ist es dann auch in dem Fall, dass man sagt, wieso, wenn ich doch nicht mehr weiß, also sowieso nur Angst habe, wenn ich allein bin oder mich unglücklich fühle, dann macht es doch gar nichts mehr zu arbeiten, ja? Also, dass so ein Faktor reinkommt, die das eigentlich mit der eigenen Identität als Mensch zu tun hat, dass man sagt, gut, die kriege ich ja gar nicht mehr zusammen. Also, was soll's? Dann arbeite ich mehr und dann habe ich wenigstens hinterher mehr Lebenssicherheit und dann glauben manche noch an die Rente am Schluss, ne? Dass sie dann sagen, ja gut, irgendwann mit 80 kommt's dann. Aber so diese Vermengung von kulturellen Geschichten wie Identitätsproblemen durch Nicht-Arbeit haben, weil Arbeit haben bisher Identität verschafft hat, das meine ich mit Gewohnheit oder mit verdichteter Gewohnheit. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der in der Kultur stattfindet.
Ja, das ist auch fast wie eine Sucht.
Ja, genau, das ist auch so gewesen.
Ja. Also ich würde dann aber auch, ich würde das nicht nur auf Arbeit beziehen, sondern ich würde das weiterfassen, dass alles so lang scheinbar okay ist, solange du dich in der Gruppe einfach befindest. Weil die Problematik fängt ja eigentlich dann an, wenn du sozusagen allein daheim sitzt und dich mit dir selber auseinandersetzen musst. Und das wird nicht ausgehalten.
Das ist ja auch nicht lebensfüllend, irgendwie sich immer mit sich selber auseinanderzusetzen.
Nein, nein, natürlich nicht. Aber ich behaupte jetzt mal, dass man sich selber auch allein aushalten muss. Und dass Alleinsein nicht unbedingt was Negatives ist, sondern teilweise was super Angenehmes und auch nötig sein muss. Und wenn du es allein nicht mehr aushältst und dich immer irgendwie ins Nachtleben stürzt oder sonst was,
das ist die Frage,
ist ein Wegrennen.
Das ist die Frage, was man gelernt hat, was man auch entwickelt hat oder auch nicht entwickelt hat.
Ja, auch die Gelassenheit, die man haben kann. Also ich komme da nochmal auf Angst zurück, weil diese Getriebenheit hängt auch mit Angst zusammen. Ja? Also dass man nicht allein sein kann, das ist für mich schon ein Phänomen von Angst. Also wenn man Angst als Beengung nimmt, dadurch, dass ich mit mir überhaupt alleine bin, wenn ich mich selber beenge, dann stimmt was nicht, da hat er recht. Und diese Getriebenheit, die dadurch auftritt, die man dann auch irgendwie mit Sucht oder mit Konsum, hauptsächlich Kulturkonsum verbringt, die ist dann eine Lösung, die dem entspricht, dass man zwar früher mit der Arbeit das erledigt hat, aber man könnte sich genauso gut eine Gesellschaft vorstellen, die alle jetzt süchtig nach Events sind und dann mit den Events einen Ersatz zur Arbeit kriegen. Ja? So ist es auch geplant. Das Titetainment ist genau das. Was die da in San Francisco geplant haben, ist, dass man sagt, wir müssen den Leuten dann irgendwie Events bilden am und dann haben wir immer unsere sogenannte Reserve, die Konkurrenzreserve, die immer dafür da ist, dass die anderen halt wenigstens noch arbeiten müssen, die übrig geblieben sind. Und diese Eventreserve, das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Zukunftsplanung von der Globalisierung.
Ja, das hatte der Faschismus ja unter KDF, oder wie hieß das, Kraft durch Freude, ne? Und das haben sie alle ja. Und die Kirche hatte ihre Events beim Hochamt. Das war nichts anderes. Orgelmusik, Rauch und Räucherstäbchen und
Zeuge. Ja, aber die Kirche funktioniert ja nur als Kontrast zum anderen. Das ist schon noch das Kontrastprogramm gewesen. Und das ist ja jetzt nicht mehr Kontrast, das ist das eine oder das andere.
Wenn es dann, also diese Lebensangst auftritt und man hat dann Symptome entwickelt, dann also irgendwas, wo man besonders gut so mit anderen kann oder überhaupt nur was empfindet, dass es einem schlecht geht, dass man, also das, was die Psychologen dann behandeln. Also ich wollte jetzt eigentlich wissen, warum Erkenntnis Problem und nicht also jetzt eben was anderes und was dann daran zu erkennen ist. Also meine Situation, also mein dass ich was ändern muss. Ja, also klar.
Nee, das meine ich nicht. Aber mit Erkenntnisproblem, also, dass man wissen muss, was man zu tun hat.
Das ist ja keine Erkenntnis.
Nee, das ist keine Erkenntnis, das ist einfach ein Faktenwissen.
Warum? Nur weil du sagtest, du lässt es nicht als Psycho, du lässt solche Erscheinungen, wie jetzt hier auch beschrieben ist und was man vielleicht auch selber kennt, ob man mal nicht als Psychoproblem gelten. Es ist im Individuellen ist es aber schon so, dass man halt dann vielleicht sich im Preis dreht und dann nicht rauskommt.
Ja, das ist klar, ist es so. Und es gibt auch diese, für mich schon dieses Hintereinander von Ebenen, auf denen was da ist. Also es ist ja völlig klar, dass wenn jemand, sagen wir mal, in eine Psychopraxis reinkommt und sagt, er hat Panik und Angstzustände, dass es völlig schwachsinnig ist, darüber zu reden, was macht dein Job und sonst was. Ja? Darum geht es da gar nicht. Es geht darum, eine verselbstständigte Form von einem Leben, in dem sich praktisch etwas so verdichtet hat, dass der nur noch Angst hat und diese Angst sich ihm ganz sinnlich und materiell in seinem Leben offenbart. Das ist dann die Kette bis dahin, dass das auch was mit Existenz zu tun hat, die ist weit. Also die Vermittlung bis zur Existenz ist ganz weit. Unterscheidet sich im Grunde genommen nicht, also wenn man es nur rein gedanklich danach vollzieht, kannst du sagen, das hat alles miteinander zu tun. Aber wirklich hat der eigentlich ein Problem, konkret überhaupt zu erkennen, dass er, wodurch er bedrängt ist. Also ich habe das da, die Bedrängung, die da stattfindet, das ist ja nicht mehr, über Existenz vermittelt, sondern zum Beispiel darüber, dass er nicht mehr weiß, an was er sich gewöhnt hat, dass was reinkommt, was, sagen wir jetzt nur mal Platzangst, ne? Oder eine Angst im Aufzug, die spielt sich ja nicht irgendwie als Existenzproblem ab, sondern nur, dass einer im Aufzug hängt und plötzlich Angst kriegt und völlig absurd ist, darüber groß was anderes zu bereden als über diese Angst. Aber wenn du das als Erkenntnisproblem auffasst, dann musst du diese Angst auch umkehren können. Zum Beispiel ist Platzangst nicht einfach nur diese plötzliche Angst vor der Beengung, sondern ich würde sagen, vom Erkenntnismäßigen her, es ist Angst zu platzen. Darum geht es dabei. Und diese Umkehrung, dass du also praktisch in einer Weite bist, die dich platzen, wo jede Beengung dich zum Platzen führt, das ist das Problem jetzt mal nur an dem einen Beispiel Platzangst, jetzt nur mal psychologisch gesprochen. Das heißt, dass nichts mehr enger werden darf, weil es eh schon alles zu weit ist, zu weit ausgeweitet. Also zur Platzangst gehört eine relative Beliebigkeit in dem Aufhäufen von Ereignissen, die alle nicht mehr beantwortbar sind für einen Menschen. Da gehört dazu, dass man eigentlich ständig irgendwo unter Druck ist und dieser Druck sich so angestaut hat und so weit ist, dass jede räumliche Beengung signalisiert, Mann, jetzt platzt du gleich. Ja? Also so rum jetzt mal nur als ein Beispiel, wie sich Psychologie und Erkenntnisprobleme miteinander verbinden. Oder Höhenangst ist nicht Angst vor großer Höhe, sondern das ist eigentlich die Angst, abgehoben zu sein, keinen Boden mehr zu verspüren und dass es noch wahr werden könnte, dass man keinen Boden hat. Also das ist genau ästhetisch die Umkehrung von dem, was eigentlich los ist. Und dieser Umkehrungsprozess, also die Dialektik in dem Ganzen zwischen dem Angsterleben und dem Dahintersteigen, das ist für mich ein erkenntnistheoretisches Vorgehen, dass ich dann sage, jetzt überlege ich mir mal, was kehrt der da um? Und dann komme ich auf das, dass er, dann komme ich auf die Vermittlungsstufen, die dann dahinter stehen, dass also, was der sich da alles aufgehäuft hat und warum und aus welchem Grund. Und dann kommt vielleicht irgendwann das Problem, dass er arbeitswütig ist wie ein Tier und unbedingt in dieser Arbeit sich übernehmen muss, um zu kompensieren von was anderem. Also dann sind wir aber gleich an den Fragen, oder was heißt gleich, es dauert natürlich eine ganze Weile, aber man ist dann an den Fragen, die ihn dann wirklich bewegen. Und dieses Phänomen der Phobie, das ist damit aufgehoben. So bin ich immer vorgegangen und es hat geklappt. Das heißt also, dass dadurch eine Besinnung auf das, was das eigene Leben ist, möglich ist, ohne dass man sagt, ja, der Mensch, der hat halt eine Ich-Störung, wir müssen das jetzt zusammenbasteln, wie wir das machen. Und da unterstützt man ein bisschen, da desensibilisieren wir ihn und da fahren wir mit ihm mal irgendwie auf ein Baugerüst, dass er mal Angst erlebt und merkt, wie nett es ist, mit einem Menschen trotzdem zusammen zu sein. Also das sind ja alles nur Umwege, ja? Da kommt ja kein Mensch auf sich selber, nur weil ein Verhaltenstherapeut mit ihm da hochfährt, der wird dann natürlich auch die Platzangst weg haben, aber wird damit einiges andere auch weg haben. Also diese Wendung aufs eigene Leben, das ist für mich jetzt dann Erkenntnis, ja, dass man Erkenntnis sucht über das, was eigentlich bewegend ist.
Aber ist es nicht so, dass du die Variante, wie du es jetzt beschrieben hast, eigentlich nur bei Leuten anwenden kann, die eher so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, Kopfmenschen sind?
Nee, wieso? Es kann doch jeder, der... Das läuft ja nicht über den Kopf ab, also so wie ich es hier erzähle, läuft es ja nicht ab. Das läuft halt so ab, dass ich in einer bestimmten Weise suche und Fragen stelle und vielleicht auch mal irgendwie mitgehe, wo Platzangst erlebt. Und, ja. Oder ich bin zum Beispiel mit einer Frau, die sozusagen offiziell unheilbar und hochgradig schizophren war, mit der bin ich einfach durch die Stadt marschiert und habe... mit ihr geredet und bis ihre Stimmen kamen, die sie immer gehört hat. Und dann haben wir so in der, gemerkt, dass sie eigentlich auf etwas auf bestimmte Architekturen reagiert. Und dann fängst du halt an zu grübeln, was meint die da? Was, wieso kommt bei dem Haus, kommt bei ihr plötzlich eine Stimme, dass ihr Vater was sagt, beim anderen nicht. Also man muss einfach diese Wahrnehmungen, die da sind, aus der Wahrnehmung befreien und dahin bringen, dass es eigentlich eine, ja, im einen Fall erstmal ein Gedächtnis ist, das sich da assoziiert, das, was da geschieht, was ihr ganz wesentlich ist. Und dann kommst du dann irgendwann drauf, dass die hatte dann vor allem ein dickes Problem mit ihrem Vater. Und das hat sich in dieser Gestalt sozusagen erlebbar gemacht für sie, dass sie die Stimmen dann gehört hat vor bestimmten Häusern. Wir haben diese Architekturen dann ein bisschen so verglichen und es kam halt eine ganz bestimmte Hausidylle dabei raus als Lebensbild, die jetzt ihr das praktisch nur so vergegenwärtigt hat, ohne dass sie gemerkt hat, dass sie ja letztlich das mit einem Problem von ihr zu tun hat. Und dann kommt es halt der Sache so näher, ja, so läuft dann praktisch so eine Therapie. Aber die war vom Max-Planck-Institut als unheilbar klassifiziert. Die war nicht unheilbar, die war nach 2 Jahren war die clean.
Gut, ich meine, wer nimmt sich die Zeit
mit einer Person? Ja, gut, ja.
Weißt du, ich meine, hat ein Analytiker seine 50 Patienten, die er alle durchmachen muss.
Ja, das ist klar. Das ist klar, das war absolute Luxuslage.
Und die andere Seite ist ja, die Ängste sind ja auch fast, ja, wie soll ich sagen, normale, sind ja ganz übliche Signale, sage ich mal. Ne? Dass du, wenn du in Gefahr bist oder so, hast du Angst, darf sein. Das ist nichts Falsches.
Das soll nicht sein, das geht ja. Also das soll die Unterscheidung sein.
Ja, aber das ist doch
ja, das ist doch ganz was anderes. Davon reden wir gar nicht.
Davon reden wir nicht. Nee, aber der Übergang oder wo fängt das an und wo hört das auf, das weiß ich jetzt auch nicht. Wo ist Überreaktion oder?
Naja, ich meine, Ängste allgemein haben ja durchaus auch was Positives, aber wenn die jetzt dann allumfassend werden, wie jetzt Lebensangst oder Existenzangst, dann ist es ja eigentlich ein dauerhafter Angstzustand.
Ja, das wäre so eindeutige, kann man auch vollziehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel sowas, also wenn diese Gewohnheit oder das Gewöhnen, was er da gesagt hat, auch dieses Thema, dass man, also jetzt als Arbeitsloser eben, da kann man es eigentlich gut beschreiben, finde ich, dass man also jetzt, wie es auch schon Geschichten gibt, dass Leute aufgestanden sind und mit Aktentaschen aus dem Haus und so weiter. Also, dass praktisch da keine Umstellung erfolgen kann und dass man davon krank werden kann und sonst was und das Leben völlig reduziert ist, das wäre für mich dann das in Richtung Lebensangst und man kann diese Gewohnheit, dieses Teil nicht mehr verändern. Also, was, da muss man jetzt was drin erkennen können dann. Was? Weil es sind ja viele Punkte, also man verdient nichts mehr, man muss zu der Behörde man, und so weiter, also was da alles sich reduziert.
Und objektiv gesehen ist Arbeitslosigkeit eine Riesenfreiheit, ne?
Eigentlich eben. Ja, also weil das war ja mal lange Zeit, war es schon so, zur Zeit in der Vollbeschäftigung, die es mal gegeben hat, da war das ja ein Traum, dass man möglichst wenig, also nicht, und dass sie die Arbeitszeit auch reduziert und das ist richtig.
Freiheit, aber kein Geld, um seine Bedürfnisse zu
befriedigen. Das ist die andere Sache.
Und nicht hier die einen Job haben, die müssen sich ständig verausgaben in der Arbeit. Die haben zwar ein gesichertes Leben, sag ich mal, aber dafür müssen sie ständig sich verausgaben, Überarbeit, also Überstunden machen und Intensivierung und so weiter. Also diese ganzen. Die ganze Arbeitswelt, wie sie ist, ne? Im Kapitalismus. Also insofern ist beides nicht schön.
Ist beides eine scheinbare Freiheit.
Was?
Beides eine scheinbare Freiheit.
Ja, und das ist eben das, was der Wolfgang, wo ich auch meine, also gerade bei Arbeitslosen, die sich unglücklich fühlen, die müssen. Das war nicht immer so. Ne? Die nicht mehr sehen, dass die ökonomischen Verhältnisse das sind, die sie arbeitslos machen, ne? weil sie nicht mehr für den Zweck der Ökonomie, also Profit, weil sie dafür nicht mehr nützlich sind bei ihrer Firma da. Ne? Und das war nicht immer so. Ne? Das hat sich gewandelt und auch da, meine ich, haben Gewerkschaften und SPD dazu beigetragen. Ne? Die haben sich positiv in Kapitalismus als ein Lebensmittel zu sehen, ne, für die Leute. So sehen die Leute das. Die sehen das nicht als Zwangsverhältnis und nutzen für den Unternehmer, den sie, gut, es mag auch einzelne Unternehmer geben, die das nicht so krass handhaben. Ne, das gibt es da auch noch. Ne, aber im Großen und Ganzen muss sich das eben für die Firma rechnen und wird ständig da gedreht mit Rationalisierung und Intensivierung und was weiß ich.
Aber von daher ist, sag ich mal, dieses Patchwork-Leben, was sich jetzt abzeichnet, hat ja dann auch wieder was Positives. Nicht? Heute probierst du das aus, und nächstes Mal, wenn man damit umgehen kann.
Ja, und keiner diskriminiert dich mehr, dass du vieles machst und nicht an einer Sache bleibst. Also, das wäre positiv.
Das ist eigentlich so ein...
Aber das ist eigentlich jetzt auch bloß eine Feststellung.
Also ich würde es nicht positiv sehen. Also
nicht?
Nee, weil man kann es positiv sehen, wenn man sich dabei praktisch ideale Verhältnisse drunter vorstellt, aber es ist ja eigentlich so, dass damit die Zerstückelung des Lebens und die Verschärfung der Ausbeutung größer wird, dass du nicht mehr, ja, oder wie es in Amerika dann läuft, ja, dass du dann wirklich 3 Patchwork-Jobs hast und nicht mal das hast, was du von einem normalen Job sonst hast, also, weil die, auch die Aufwandszeiten und das, was dazwischen geschaltet ist, wie viel Fahrwege und so weiter. Also das kann nur gut sein, wenn man sagt, gut, da ist eine ideale Gesellschaft, die lässt dich dein Leben so einteilen. Dann ja, aber so ist es ja nicht. Die Wertlage.
Oder wenn man irgendwo ausgestiegen ist, wo man noch dachte, man kommt wieder rein, und man macht halt irgendwie noch so Schritte. Das ist auch dann als anderes, wenn ich von vornherein so konfrontiert bin. Kannst du das machen?
Ja, eben, das mache ich. Es öffnet ja die Möglichkeiten, in mehrere Fähigkeiten auch zu entwickeln. Ich heute in der Branche und morgen in der. Und ich will das auch gar nicht beschönigen. Ich will nur sagen, der Arbeiter, oder wie ich das auch gewohnt bin, der so seine Karriere macht bei VW 40 Jahre lang und dann geht er in Ruhe in, ob das die Karriere ist, die so toll ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Beruhigt halt dann, wenn
beruhigt, aber das ist auch fast
alles. Die Zeiten sind vorbei, dass du irgendwo bei Siemens warst, dich wie ein Beamter gefühlt hast, und heutzutage wirst du genauso entlassen.
Ja, klar. Aber deshalb weiß ich auch nicht, ob man dem hinterherweinen soll.
Das nicht, aber man muss es, glaube ich, einordnen, als dass die Gewerkschaften selber sowas wie eine Gewohnheitsagentur waren. Ja? Also dass die nämlich genau das produziert haben, worüber wir reden, dass es natürlich dann plötzlich Lebensangst gibt und nicht Existenzangst, wenn die Arbeit ausgeht. Ja? Also dass die Gewerkschaften dahin getrieben haben zu sagen, wir können immer um gerechte Löhne kämpfen und wir machen dann irgendwie so ein Agreement. Und dieses Agreement lässt uns eigentlich immer das sein, was wir bisher waren. Und das Hauptsächliche, was sich durchgehalten hat, sind auch vor allem die Gewerkschaftsfunktionäre. Und das, was drunter war, das waren dann halt mehr so die Fragen, welches Mitbestimmungsmodell und vor allem das Kleben an dem Lohnproblem. Die sind ja in keiner Weise auf ein wirkliches Problem gekommen von der Arbeit. Die haben ja immer nur das Einkommensproblem und Verteilungsproblem gepflegt. Und die Arbeitszeiten, die kamen schon zwar vor, aber die waren gleichbedeutend wie die Lohnprobleme. Das heißt, die wurden verrechnet wie Lohnprobleme. Habe ich mehr Zeit, habe ich weniger Lohn.
Wobei Lohn, sag ich mal, die Kehrseite vom Lohn, eine Spiegelseite ist ja der Lebensstandard. Ne? Wenn du 40 Jahre lang Auto gefahren hast und musst es jetzt abschaffen, dann ist das für denjenigen richtig schlimm oder er verkraftet das. Also die Kompensation, die im Lohn drin steckte, war ja auch Freizeit und sich was leisten können. Damit war die Welt ja nach außen heil.
Ja, klar, solange es heil war, ging das auch. Das ging aber auch nur dadurch, dass der Lebensstandard sich tatsächlich eine Zeit lang entwickelt hat. Das heißt also, dass es auch fürs Kapital erwünscht war, dass dieser Keynesianismus da funktioniert hat, dass man gesagt hat, wir müssen den Arbeitern auch was zur Verfügung stellen, damit die Wirtschaft gut funktioniert. Das war aber nur in relativ reichen Ländern möglich und das hat auch diese Phase ausgemacht, in der sich der Imperialismus noch früher aufgetan hat als unser aller Glück oder sowas, ja. Also wo man gesagt hat, wir haben auf der einen Seite den Nationalstaat und der beutet heftig aus und wir kriegen viel rein und dadurch konnten wir uns relativ gut halten. Aber mit der Abkehr vom Imperialismus, also mit der Globalisierung, ist ja was ganz Elementares geschehen, dass der Staat nicht mehr funktioniert als Staat. Und damit ist diese Lage, die die Gewerkschaften eigentlich fast immer noch unheimlich lang betrieben haben, die war ja schon völlig anachronistisch. Das war einfach daneben, was die dann, wie die sich weiterentwickelt hatten.
Ja, und das war auch, muss man auch sagen, das war auch ein kulturelles Problem. die Gewerkschaften oder die Linke hat auch keinen Lebensentwurf, der von außen, sage ich mal, lebenswert ist. Das hatten die 68er mal so ein bisschen versucht. Ein paar Jahre hat das funktioniert, aber es war nichts Anziehendes. Und jetzt ist Konsum und sonst
also
nichts.
Die Kommune und so weiter, also Lebensformen.
Ja. Oder verwirkliche dich selber, oder solche Schlagworte gab es ja. Ich glaube, wir leiden alle nicht so richtig drunter.
Bitte?
Ich glaube, wir leiden alle nicht so richtig drunter. Ich weiß jetzt nicht, wer.
Nee, Lebensangst ist ja schon ein relativ irrationales Ding. Ja. Und das ist klar, aber man muss es verstehen, weil sonst kann man auch nicht verstehen, warum die Leute so auf Arbeit stehen. Das ist ja alles irrational. Man kann ja eigentlich nur noch sagen, es muss ein bisschen anders ausgeglichen werden. Die Arbeitslosigkeit muss wunderbar verteilt werden und ist das Tollste, was es gibt. Und stattdessen kränkeln wir um Arbeitsplätze. Das ist ja eigentlich in sich schon eine Perversion, dass man sagt, wir brauchen unbedingt mehr Arbeit, damit man Arbeitsplätze hat. Also das ist ja alles schon so krank, ja. Aber das Thema Lebensangst gehört hier rein als Grund für diese Irrationalität. Also dass man sich eigentlich nicht aus der Gewohnheit herausbringt, die jetzt diese ganze gewerkschaftlichen Epochen so mit sich rumgeschleppt hat. Und dass die Leute tatsächlich einfach nur Angst kriegen. Und das ist ja auch das Reaktionäre an dem Ganzen. Die Entwicklung wird reaktionär über Lebensangst. Das ist sozusagen die Schnittstelle, wo rationelle Überlegungen irrational werden, wo die Leute dann am Schluss Familie, den Staat als Familie ansehen, wo wir uns alle einkuscheln und Patrioten werden, damit es uns schließlich besser geht. Ja? Das sind ja alles solche Formen der Angstbewältigung, die nichts mehr damit zu tun haben, was der Staat wirklich ist. Das war ja bei den Faschisten genauso. Die haben elementare Ängste angerührt und haben zugleich eine Ursprungstheorie dazu gebracht, die sozusagen Grundangst interpretiert. Die Lebensangst wurde von den Faschisten als Untergang des Abendlandes, als etwas herausgearbeitet, was so insgesamt und allgemein und naturhaft ist, dass jeder davon sich irgendwie einfinden konnte und letztlich dann sowas wie ein Volksgenosse werden konnte, weil der Staat wie eine Familie dann oder wie ein Kulturstaat zumindest sich aufgebaut hat. Und dadurch sind die Leute unheimlich manipulierbar geworden, und weil das eine suggestive Sache auch ist. Ja. Also eine Angst dermaßen zu wenden, das ist dann die große Gefahr, dass eine Lebensangst sogar bestimmend wird über alles andere, was Wirklichkeit ist, hinaus. Und das ist halt sozusagen der zweite Schritt, dass man diese Phasen, wo wir jetzt noch drin sind, wo man sagen kann, es ist durchaus noch real, vermittelbar, was los ist, dass diese Phasen sich bestimmt wenden, wenn nicht irgendeine reale Politik dazu passt, wenn nicht die Linke auch irgendwo die Kraft findet, sich zu den Problemen wirklich real zu äußern und auch Wege zu finden, wie man einzelne Aktionen macht. Weil das, was auf der anderen Seite ist die Entwicklung der Angst, und die baut Verhältnisse auf, die gehen immer nur mit Gewalt aus und gegen die Leute, die noch irgendwie Realität wollen oder vorkehren oder bearbeiten wollen. Also das ist eigentlich der politische Grund, wo für mich auch dann wichtig war, warum man Kulturkritik machen muss, dass man zeigen muss, also nicht nur, sondern auch, dass man zeigen muss, dass das Reale so real gar nicht wirklich ist, dass in Wirklichkeit auch viel Angst herrscht, die nicht real ist, die nicht sich auf das bezieht, was Sache ist, sondern die Identifikationsvermischung macht, wo die Menschen sich plötzlich im Gegenteil wiederfinden. Also es war ja auch bei den Faschisten so, dass unheimlich viele Kommunisten dahin geströmt sind, nur weil da jemand von Volk und Vaterland geredet hat.
Umgekehrt aber auch.
Umgekehrt auch, okay. Aber
man kann
auch bei der damaligen kommunistischen Bewegung auch ein bisschen was untersuchen in der Richtung. Wie weit haben die mit Lebensängsten gearbeitet, die nicht die nicht richtig umgewendet wurden. Also diese Wendung von der Angst zum Grund, die ist ein ganz wichtiger Punkt in dem, wie man politisch auch auftreten muss.